Noch zwei Vorlesungen. Diese Vorlesung heißt jetzt Texturen. Und worum geht es da? Naja, wir wollen jetzt mal uns bemühen, unsere Computergrafiken realistischer aussehen zu lassen. Also das ist das ganze Ziel, das wir jetzt haben. Aber bevor wir da einsteigen, würde ich Sie gerne hier drauf hinweisen. Also Richard Stallman kommt her, das Institut unterstützt das auch, die Gesellschaft für Informatik unterstützt das auch und er macht morgen einen ich weiß es jetzt auch nicht, was ich da immer schalten muss, das ist so. Also. Okay. Er ist einer dieser Aktivisten, hat den GNU-Linux-System gestaltet, hat die GNU-Lizenzen vor allen Dingen gestaltet, hat Emacs geschrieben, so Kleinigkeiten. Also ist eigentlich schon ein sehr wichtiger Mann. Manche sagen, oh, Kommunist. Aber er engagiert sich halt sehr für freie Software und wird wahrscheinlich auch den Unterschied zwischen freier Software, also bestimmten GNU-Lizenzen und anderen Lizenzformen klar machen. Freie Software ist was anderes in seinem Verständnis, und er wird auch schon recht haben, weil so genau kenne ich mich da auch nicht aus, als Public Domain Software. Und wer diesen ganzen Bereich wirklich von einem Fachmann mal erklärt haben will, der sollte vielleicht sich morgen Abend mal im Westend einfinden. Also ich kann es nur empfehlen. Ich meine, das sind... Gut, also man kann schon sagen, okay, ist ein typischer Nerd, aber... So ist es halt. Da gibt es ja einige von. Gut, so viel das. Dann ist das heute unsere Übersicht. Wir werden sprechen über diskrete Texturen und prozedurale Texturen. Was ist das eigentlich? Warum macht man das mal so, mal so? Wir werden dann die generalisierte Texturpipeline, also die Texturbearbeitung im Ganzen, besprechen. Wir werden zum Texturmapping zwei große Verfahren kennenlernen, nämlich das Mapping auf Ebenenpolygonen und dann das sogenannte Zweischrittverfahren. Wir werden unterschiedliche Corresponder-Verfahren kennenlernen. Wir werden Probleme bei der Texturabtastung betrachten und damit einhergehend dann bestimmte Vorgehensweisen, nämlich das Mipmapping, Summed Area Tables, SAT und FBA, das heißt Footprint Assembly. Wir werden dann schauen, was können wir eigentlich mit diesen Texturen machen? Können wir die nur die Farbe ersetzen? Nein, wir können da sehr, sehr viel mitmachen. Wir werden spezielle Texturen kennenlernen, wie die Environment Map und die Bump Map und wir schließen das dann alles ab. Also wir haben schon ein interessantes Programm. Naja, das ist das, was wir machen wollen. Diese Bilder haben Sie schon gesehen. Hier rechts sehen Sie so eine Environment Map, die also scheinbar eine Spiegelung zeigt. Das heißt, in dieser Kugel sehen wir etwas. Wir wollen aber auch hier diese Narbigkeit von Leder erzeugen können. Wie machen wir das? Hier auch da ist nicht jeder Grashalm modelliert, also, sondern das ist irgendwie geschickt reingelegt. Das Gleiche gilt natürlich für die Iris, wenn Sie, ich weiß jetzt gar nicht, oder der Frau, sage ich mal, oder dem Mann in die Augen schauen. Ja. Auch das ist natürlich ist nicht als Geometrie ausmodelliert, sondern irgendwie geschickt da reingebracht. Das heißt, wir brauchen es an sehr, sehr vielen Stellen, um Fotorealismus zu erzeugen. Fangen wir mal ganz einfach an. Es geht darum, geometrische oder materielle Feinstrukturen zu erzeugen. Also geometrische Feinstrukturen könnte zum Beispiel eine Raufasertapete sein. Natürlich können Sie hergehen und können jeden kleinen Puckel in der Raufasertapete modellieren, also wirklich geometrisch ausmodellieren. Überhaupt kein Problem. Es gibt aber auch zum Beispiel farbliche Veränderungen in Holz. Also wo das optisch schon sehr, sehr glatt ist, trotz alledem sehen Sie eben die Furnierstruktur und das sind eben farbliche Unterschiede. Also die können materielle Ursache sein, dass da eben einmal Spindholz, einmal Kernholz gezeigt wird in dem Furnier und dass man das eben entsprechend unterscheiden kann. Raues Leder, Apfelsinen, Baumrinde, alles das sind ja Strukturen, die wir gegebenenfalls zeigen wollen. Aber vielleicht auch Hintergründe. Ich meine, das ist das, was wir im Theater Kulisse nennen. Gut, ein bildlicher Hintergrund kann den Realismus sehr, sehr stark steigern. Und man erkennt den Fehler nicht gleich. Dasselbe gilt für Wolken, Rauch, Dampf, alles das kann man damit machen. Und ich erinnere daran, ja, wir wollen nichts anderes erreichen, als dass das Bild gut aussieht. Also wir wollen nicht unbedingt die Realität erreichen, wir wollen nicht unbedingt bei einer Raufasertapete diese Struktur nachmodellieren, wir wollen, dass es nicht unterscheidbar ist. Also zumindest nicht auf den ersten Blick. Ja, und Texturen können eben diese Feinstrukturen, seien das materieller Art oder seien das geometrischer Art, nachbilden. Zum Beispiel hier rechts in dem Bild ist die ganzen Details, die Sie da in den Fenstern, scheinbar in den Fenstern sehen, die Hintergründe, sind nichts anderes als eingeklebte Tapeten. Sie wissen ja auch, Fototapeten funktionieren ja auch und das machen wir da in dem Fall. Der Fußboden und alles das sind eben Texturen. Und den Vorgang dazu bezeichnen wir als Texturierung. Und um was geht es? Jetzt nochmal Computergrafik gesprochen. Bisher können wir solche Feinstrukturen geometrisch modellieren. Ja? Aber typischerweise wollen wir das nur für die Makrostruktur und eben nicht für die Mikrostruktur. Das sprich, wir wollen diese Wand anlegen, hier das Polygon, und dann sagen, okay, das ist mit Raufaser tapeziert. So, und jetzt lass es so ausschauen. Und nicht jeden kleinen Puckel da machen. Könnten wir auch, wären Sie gegebenenfalls schon auch zu in der Lage. Aber denken Sie an das Gras in dem Bild oder so. Sie werden schlicht und einfach wahnsinnig, wenn Sie jeden Grashalm einzeln modellieren wollen. Gut. Was haben wir aber schon kennengelernt? Wir haben ja schon die Beleuchtungsrechnung kennengelernt und da hatten wir so etwas wie einen Shininess-Faktor. War der Shininess-Faktor sehr hoch, war das Material hochglänzend, also ganz, ganz stark poliert zum Beispiel. Das heißt mit einer sehr geringen Feinstruktur und damit wirkend wie ein Spiegel. Okay? War der sehr klein, dieser Faktor, war das optisch relativ rau. Optisch relativ rau kann also heißen, das kann heißen, dass die Oberfläche so irgendwie aussah. Ja? Aber das ist schon mikroskopisch klein. Also nicht makroskopisch, dass Sie das mit dem Auge direkt sehen können, aber was Sie sehen können ist, es ist matt. Und matt ist gleich rau. Okay? Das können wir schon. Und was wir jetzt wollen ist, wir wollen etwas dazwischen. Wir wollen konkrete Strukturen, sprich zum Beispiel Fliesenstrukturen, da konkret zeigen können. Okay. Das ist das, was wir erreichen wollen. Und das sollten Sie immer im Kopf haben. Texturen liegen irgendwo zwischen dem geometrischen Modellieren, eine Variante, und den einfachen Modellen in der Beleuchtungsrechnung. So, Frage ist jetzt wie? Wie machen wir das? Die Idee ist ganz einfach. Wir definieren uns ein Bild, eine Bildfunktion, wie es hier nochmal aufgeschrieben ist. Das heißt, und nehmen die Koordinatenachsen U und V und da steht ein Bild drin. Und ein Bild ist ja nichts anderes, als dass das jedem Koordinatenpaar UV genau ein RGB-Wert zugeordnet ist. Also machen wir das mal so. Das Bild möge bestehen aus RGB-Werten. Das ist also ein Farbbild. Was wir jetzt beschreiben, ist ein Mapping. Das heißt, wir sagen, dieses Bild, hier ist mein Objekt. Praktischerweise sei das gerade ein Würfel. Dieses Bild mappe ich. Das heißt, die Kurve kommt dahin, okay, die Ecke kommt dahin und so weiter und so weiter. Und ich mappe, ich bilde also ab, dieses Bild auf mein Objekt. Ganz, ganz einfach und straightforward. Okay, das ist das Mapping und das ist nichts anderes als eine Koordinatentransformation. Da werden hier diese UV-Koordinaten auf hier XYZ-Koordinaten abgebildet. Okay? Beachten, das sind drei Dimensionen, XYZ. Aber das geht in der realen Welt. Sie können dieses Ding darauf kleben. Das geht aber auch beim Modellieren. Wir kommen da gleich nochmal zu. Beim Rendern jetzt haben wir eigentlich das inverse Problem vorliegen. Das muss man sich klar machen. Denn wir wissen, wir wollen dieses Pixel, also diesen Objektteil, ja, nehmen wir einen hier oben raus. So bildet sich unser Pixel hier ab, wo wir einen Farbwert für bestimmen wollen. Und wir müssen jetzt hier von diesen XYZ-Koordinaten in irgendeiner Form auf die UV-Koordinaten schließen. Wie werden wir gleich sehen, aber das ist unsere Aufgabe. Und das nennen wir hier die Inverse, F-Inverse-Mapping, weil es ja offensichtlich die Umkehrfunktion der Mapping-Funktion ist. Also das genau ist hier nochmal dargestellt. Also die Mapping-Funktion bildet also UV-Koordinaten ab auf XYZ-Koordinaten und die beschreibt nichts anderes als das Tapezieren. Ja, also wenn Sie das nächste Mal bei sich zu Hause oder beim Freund oder was tapezieren sollen, denken Sie daran, Sie mappen. Sie machen gar nichts anderes. Genau. Fürs Rendern brauchen wir leider die Umkehrabbildung und weil wir das sehr häufig rechnen müssen, gucken wir uns dann auch ein bisschen genauer an, wie wir das machen. Und dann gibt es eben noch was, wenn wir die UV-Koordinaten haben, dann lesen wir hier noch aus diesem Bild die RGB-Koordinaten ab. Ja. Und im einfachsten Fall zeigen wir dann einfach die RGB-Koordinaten an. Das heißt, in diesem Bild sei hier eine schöne Figur dargestellt. Und diese schöne Figur liegt dann eben hier so da drauf. Ja? So. Jetzt muss das Ding unbedingt eine schöne Figur sein, kann auch ein Bild von einer Raufasertapete sein. Okay. Kann aber auch, und das wollen wir nur kurz erwähnen, dieses Ding hier könnte auch eine 3D-Textur sein. Was heißt das? Naja, ein dreidimensionales Bild, ein Volumenbild. Das heißt, wenn wir hier jetzt auch ein Volumen rausmachen, dann ist da eben, haben wir die gleiche Dimension. Das Schöne, was wir dann machen können, ist, wir können gewissermaßen aus einem Holzblock, wo die Struktur des Holzes abgelegt ist, gewissermaßen dieses Teil rausschnitzen. Ja. Ist schön und gut, Problem ist nur, wir erzeugen natürlich riesige Datenmengen damit. Und zweites Problem, so 3D-Texturen von einem Baum sind halt nicht einfach zu erzeugen. Und viertes Problem, sind auch nicht einfach zu benutzen, weil so Designer sind typischerweise nicht unbedingt Holzschnitzer, die genau wissen, wie sie das Holz jetzt schneiden müssen oder Tischler, um die und die Strukturen zu erzeugen. Aber es geht, es funktioniert auch und man kann es auch nutzen. Okay. Wenn ich das hier mit einem Bild beschrieben habe, und gehen wir mal wieder zurück zum 2D-Bild, dann ist das dann würden wir hier ein Pixel dieses Bildes, würden wir, um nicht dauernd durcheinander zu kommen, würden wir folgerichtig als Texel bezeichnen. Ja? Also Textur, ein Picture hat ein Pixel und eine Textur hat ein Texel. Aber das ist nur Sprache. Was sind die Vorteile dieser diskreten Strukturen? Das ist ja ein diskretes Bild. Also Sie erinnern sich an die ganze Terminologie, diskret in Ort und Zeit und Werten. Das Generieren solcher Vorlagen, solcher Texturen ist entsetzlich einfach. Können Sie alle mit Ihrem Handy, zack, schon haben Sie eine Textur. Wenn Sie es in die 3D-Pipeline einbauen. Ja. Fotografieren funktioniert wunderbar. Sie können aber auch hergehen und zum Beispiel so etwas malen. Eine Textur. Gibt es entsprechende Programme zu, wissen Sie auch. Leider problematischer sind die negativen Aspekte. Ja, nehmen wir mal an, Sie wollen einen Fußballplatz erzeugen. In welcher Auflösung sollen Sie denn das Gras fotografieren? 3 Millionen Pixel mal 7,5 Millionen Pixel, ist das richtig? Oder welchen Wert wählen Sie da? Also das kann sehr, sehr schnell sehr, sehr groß werden. Was eben auch passieren kann, ist, dass Sie es nachher bei dieser Abbildung hier sehr, sehr stark vergrößern müssen. Okay, wenn Sie es sehr, sehr stark vergrößern müssen, ist dann in einem Pixel bei Ihnen, ist ein Texel, sei meinetwegen so groß, wird auf einen Pixel abgebildet. Damit haben Sie Probleme, wir werden uns das gleich anschauen. Nächstes Problem, packen Sie mal eine Apfelsine, also ein rundes Objekt, in ein Blatt Papier ein. Da werden Sie sofort feststellen, kriege ich faltenfrei nicht hin. Was heißt denn jetzt Falten hier? Wo mogel ich denn geeignet und wie? Ja, alles so Probleme. Wenn Sie sich jetzt bei dem Sportplatz wieder überlegt haben, okay, die ganze Ding, wenn ich nach 1 Meter mal 1 Meter aufnehme, ja, dann reicht das schon. Das reicht dann irgendwie aneinander an. Also ich mache so Texturkacheln und die reiche ich in irgendeiner Form an. Frage, aber wie? Was ist geschickt, was ist ungeschickt? Denn was Sie ja auf keinen Fall wollen, ist, dass man nachher in Ihrem Fußballrasen diese Kante erkennt. Das wollen Sie auf keinen Fall. Gut. Und last not least, ohne Licht im Stadion werden Sie Ihr Fußballfeld nicht fotografieren können. Also haben Sie das implizit immer mit drin. Den Sonnenstand. So. Kommt das Licht von rechts, kommt es von links, kommt es ziemlich stark von oben, wie auch immer. Sie haben immer die Lichtquelle, Position der Lichtquelle mit drin. Können Sie gar nicht vermeiden. Das wollen Sie aber eigentlich ja durch Ihre Beleuchtungsrechnung nachher machen. Also es kann sein, dass Ihre Texturbeleuchtung, wenn Sie es fotografieren, überhaupt nicht der künstlichen Beleuchtung dann entspricht. Und das wäre ein echtes Problem, weil Fachleute würden das erkennen. Ja, und würden sagen, okay, da ist gemogelt. Auf der anderen Seite, wenn Sie jetzt sagen, okay, dann muss ich sie eben richtig machen. Dann suchen Sie gegebenenfalls sehr, sehr lang, bis Sie die richtigen Bilder finden. Okay? Also, es gibt aber speziell für Texturen, gibt es schon gute Vorlagen. Das war früher mal ein Buch, das ist von einem Herrn Broddatz veröffentlicht worden. Aber trotz alledem, alles ist nicht drin und Sie müssen auch in der Lage sein, eigene Texturen zu erzeugen. Also schauen wir uns nochmal das Problem an. Oder einige Probleme, nur um Sie zu sensibilisieren für das, was passieren kann. Wenn Sie diese Abbildung ausführen, dann ist das nichts anderes als eine Koordinatentransformation. Das heißt, typischerweise kriegen Sie dann die U- und V-Koordinaten als Float heraus. Sie brauchen aber da Integer-Koordinaten, um zum Beispiel in einem Feld zuzugreifen. Okay? Also werden Sie es casten oder runden auf Integer. Das ist das, was man dann in der Bildverarbeitung, meinetwegen dieses Kreuz, was Sie hier sehen, UNVM, wird auf Pixel-Mittelpunkt gerundet, könnte sein, ist ja schön, ist auch schön einfach, erzeugt aber die hier angegebenen Effekte. Ja? Und wenn Sie mir jetzt noch sagen, das ist aber schön, dann haben wir ein Problem. Nein, genau das wollen wir nicht. Sondern wir wollen, dass das da oben dann irgendwie grau wird. Ja, so ein schönes mittleres Grau. Leuchtend. Ja, das würden wir uns wünschen. Ist aber nicht. Da entstehen solche Strukturen. Sie wundern sich gar nicht mehr darüber. Natürlich sind das Abtastfehler, also Aliasing-Fehler. Haben wir ja intensiv besprochen. Tritt aber so auf. Also können wir in der Form nicht machen. Das Zweite, Sie waren sehr großzügig, haben sehr große Flächen, Fußballrasen, fotografiert. Wunderbar. Was dann aber passieren kann, ist Folgendes. Hier das Schachbrettmuster seien die Texel. Ist ja auch toll, ein schönes Schachbrett. Die großen Dinge sind Ihre Pixel. Das heißt, Sie müssen sehr, sehr, sehr viele Texel aufsummieren und irgendwie Mittelwert bilden, um dann eine Pixelfarbe zu bestimmen. Sie können ja nachher für dieses Pixel nur genau, ach, Sie sehen das wieder nicht, aber ich kann es machen, dass Sie es sehen. Ich glaube auf jeden Fall. Ja. Für dieses Pixel brauchen Sie ja nur einen Farbwert. Ja? Mehr können Sie ja gar nicht gebrauchen. Also viel, viel, viel Overhead kann aber ganz ratzfatz passieren. Gut. Das andere erzeugt aber wenig sichtbare Effekte. Ja? Wenn Sie das alles brav aufaddieren und tun und machen, Ihr System wird nur langsamer. Viel schlimmer ist natürlich das. Wenn Sie jetzt umgekehrt genau diese Situation haben, ein Texel wird auf ein viel kleineres Pixel abgebildet, dann müssen Sie in irgendeiner Form Wiederholungen machen. Was sollen Sie anders machen? Und wenn Sie Wiederholungen machen, haben Sie eben diese Aufrasterung des Bildes. Das heißt, kommt sofort jemand her und sagt, ha, dann mache ich bilineare Interpolation. Gute Idee, aber führt dazu, dass das Bild sehr unscharf wird. Das heißt, all diese Sachen sind nicht so ganz einfach. Und wir wollen uns einfach die Lösungen anschauen, die man im Laufe der Zeit für diese Art von Probleme gefunden hat. Und eine mögliche Lösung heißt prozedurale Texturen. Das heißt, Sie schreiben schlicht und einfach ein Stück Code, können Sie in der GPU ja auch, einen Shader, der nach irgendeinem Algorithmus einen Farbwert liefert. Und den können Sie dann ja auch so schreiben, dass er nicht diskret ist, sondern kontinuierlich. Das heißt, für jeden Float-Wert, der aus dieser Abbildung vielleicht rauskommt, einen Wert liefert. Okay? Das heißt, Sie sind nicht mehr an diese diskrete Strukturen gebunden. Wunderbar. Leider, leider, mir ist die Funktion Ihres Bildes nun mal gerade nicht bekannt. Und ich kann sie nicht angeben, aber ich möchte gern Ihren Kopf hier oben drauf haben. Ja, ein Riesenproblem. Wo kriege ich die Funktion her? Ist nicht bekannt. Ist für vieles, eigentlich für fast gar nichts bekannt, diese Prozedur. Für ein paar Sachen schon, da kennen wir inzwischen gute Lösungen, also so Holzstrukturen können wir wunderbar erzeugen, Wolkenstrukturen, Bergstrukturen, so Gebirge, das sind alles irgendwie Sachen, wo keiner von Ihnen genau weiß, wie es aussieht. Und deshalb können wir jeden täuschen. Ja, okay. Also das können wir machen. Problem ist, das dann zu variieren. Nehmen wir an, wir haben ein Wolkenbild, jetzt möchten Sie aber eine Wolke ganz spezieller Art haben. Oder Sie möchten, nehmen wir mal an, das ist, ja, ich hätte ja auch unser Badewannenbild zeigen können. Wir möchten jetzt, dass das Quietscheentchen in der Wolke verschwindet. Jetzt erzeugen Sie mal in so einer Textur die Wolke genau an der Stelle. Ja, so, Sie werden wahnsinnig. Die Parameter sind kaum steuerbar, zumindest nicht für normale Designer. Meinetwegen mit Fourier-Synthese das zu machen. Es geht, aber keiner kann die Parameter vernünftig einstellen und so weiter und so weiter. Wird vergleichsweise selten benutzt. Aber für so einfache Strukturen wie Raufaser oder so kann man das schon machen. Gut. Bevor wir jetzt weiter, wir kennen die Probleme jetzt und wollen jetzt mal die ersten Schritte kennenlernen. Und was ich Ihnen jetzt vorstelle, ist eine generalisierte Texturpipeline. Sie müssen nicht immer alle Schritte, da hier sind es 5 Schritte, explizit implementieren, aber irgendwo, also nicht alles ist explizit, manchmal sind Sachen eben auch implizit, aber Sie sollten wissen, was prinzipiell nötig ist. Der erste Schritt ist, die ganzen Projektionen, ja eigentlich wissen Sie ja nur, ich will ein Pixel XY auf meinem Bildschirm einfärben. Das wissen Sie. Diese Koordinaten kennen Sie ganz genau. Sie müssen jetzt erstmal auf die Objektkoordinaten zurückprojizieren. Das heißt, alles das, alle Projektionen, das heißt Positionierung der Objekte in Weltkoordinaten, dann in Viewing-Koordinaten, in Kamerakoordinaten, dann in normalisierten Koordinaten. Diese ganze Transformationsreihenfolge müssen Sie umkehren. Und zwar im Prinzip für jedes Pixel. Und dann haben Sie wieder hier die Objektkoordinaten, typischerweise auch mit X, Y, Z bezeichnet. Nein, machen wir es mal nicht so. Machen wir es so. Das müssen Sie zurückmachen. Ist aber kein grundsätzliches Problem. Sie haben es ja vorwärts gerechnet und Sie haben zwar projiziert dann, Sie müssen von 2D wieder auf 3D, aber nehmen wir mal an, diesen Z-Wert, den haben Sie sich geeignet, auch interpoliert, erzeugt. Das heißt, dann ist das voraussichtlich in allen friedfertigen Fällen eben auch invertierbar. Die gesamte Kette, Transformationskette, drehen Sie einfach um. Und das passiert genau hier oben in dem ersten Schritt. Okay. Zweiter Schritt ist, die eigentliche Mapping-Funktion dann festzulegen. Das heißt, wie wird auf dieses Objekt Wie wird das jetzt tapeziert mit unserem Bild? Wie wickel ich das ein? Okay. Das muss irgendwo beschrieben sein und genau das haben wir ja eben uns schon klar gemacht, nennen wir Mapping. Gegebenenfalls, und das werden wir gleich noch ein bisschen genauer kennenlernen, unter Zuhilfenahme eines Tricks, dann, wenn wir es brauchen. Okay, nehme ich über Zwischenobjekte, betrachten wir uns gleich. Eins sollten wir uns noch klar machen, dass fürs Realtime-Rendering in der Regel für jede Vertex schon festgelegt wird, welche Koordinate für diese Vertex hier in Texturkoordinaten benutzt werden soll. Ja? Das heißt, wir haben wirklich für jede Vertex haben wir die entsprechende Textur ausgewählt und die UV-Koordinate. Das ist also ein Schritt, diese Projektorfunktion durchzuführen, die beim Modeling durchgeführt wird. Okay? Das heißt, wenn Sie modellieren, schieben Sie Ihr Bild hier oben so lange hin und her, bis die Figur genau so da drauf liegt. Und dann können Sie sie natürlich auch nochmal hin und her schieben, dass sie jetzt auch hier da drauf liegt. Ja? Okay? Und Sie merken sich für jede Vertex genau die UV-Koordinaten. Okay, das ist das, was gemacht wird. Gut, der nächste Schritt ist die Corresponder-Funktion. Also es könnte ja sein, dass Sie so einen Würfel machen wollen und jetzt hier eben zwei Bildchen drauf haben möchten. Geht auch, da müssen Sie nur vereinbaren, wie schließt dieses Bild, wie schließt das nächste jetzt daran? Das heißt, einfach so oder in welcher Form? Das nennen wir Corresponder-Funktion, da werden wir uns gleich die typischen Methoden anschauen, auch das anschauen, was funktioniert. Dann muss das eigentliche Abtasten passieren. Okay, das heißt, Sie müssen schauen, ein Pixel hier sieht hier wie groß aus. Und dann müssen Sie irgendwie da aufsummieren. Das heißt, aus diesem quadratischen Pixel, nehmen wir hier mal an, quadratisches Pixel, bekommen Sie hier in irgendeiner Form ein Viereck. Könnte so aussehen. Könnte so ein Trapez sein. Allgemein aber ein beliebiges Viereck. Also diese Rücktransformation einschließlich der Projektion erzeugt aus einem Quadrat ein beliebiges Viereck. Das können wir uns schon mal melden. So, und jetzt als letztes wollen wir nicht unbedingt immer knallhart nur die Farbe ersetzen, sondern wir wollen irgendwas mit unserer Beleuchtungsgleichung anstellen. Und was es da alles gibt, sehen wir gleich. Also, was sagt uns das? Ja, Texturen sind ja schön und gut. Ich kann jetzt nicht nur matte Plastikoberflächen oder hochglänzende Oberflächen darstellen, sondern ja, ich bin dann sogar in der Lage, Raufasertapeten unterschiedlicher Strukturen zu realisieren. Vom Prinzip her sehr billig für die Anwender, vergleichsweise teuer in der ganzen Berechnung. Wir wollen jetzt mal diese Pipeline anschauen, wie teuer es wirklich werden kann. Okay. Das ist das. Gesucht wird also für diese beiden Funktionen in der Regel zusammen. Also von XY. XY sind unsere Bildkoordinaten. Direkt eine Abbildung in U und V. Und U und V wollen wir dann typischerweise als Index oder ja, als Koordinate eines Bildes benutzen. Das heißt, wir wollen tatsächlich eine Abbildung von XY haben auf U und V. Eigentlich relativ einfach. Das heißt, habe ich mir zum Beispiel gemerkt, hier xy an den Eckpunkten, da liegen diese UV-Werte, also hier liegt U gleich 1 und V gleich, oder 100, V gleich 100 und was weiß ich, hier an den anderen Werten gelten entsprechende Paare, dann kann ich einfach hergehen und kann die ersten Koordinaten auslesen und nur beim Interpolieren muss ich ein bisschen aufpassen. Habe ich ein solches Polygon, das so nach hinten, so ein Rechteck, das so nach hinten gestürzt ist, dann verschmälert sich das ja nach hinten. Habe ich jetzt aus Effizienzgründen oder aus welchen Gründen auch immer dieses Viereck zerlegt in Dreiecke, in zwei Dreiecke. Und mache ich es dumm in der Rasterisierung, dann passiert Folgendes: An den Randlinien ist alles in Ordnung. Nur die Viereckstruktur, das, was wir erwarten, nämlich links, nämlich dass alles dann schmaler wird, ist auf der rechten Seite überhaupt nicht abgebildet. Auf den Kanten der Dreiecke ist schon alles richtig gerechnet. Ja? Woran liegt das? Dass ich schlicht und einfach bei der Interpolation der Texturwerte, also dieser Werte, die Projektion berücksichtigen muss. Das ist nicht sonderlich schlimm, das muss ich so machen, kann jeder ausrechnen. Also genau das ist ja die Situation, jedem xy-Wert muss ich einem UV-Wert zuwenden und die perspektivische Transformation eines Eckpunktes, die muss ich berücksichtigen und dann, ich kriege als Ergebnis, das ist nichts Schlimmes, dass ich hier aufgrund der perspektivischen Verzerrungen darf ich nicht linear interpolieren, sondern muss in Abhängigkeit von der Tiefe interpolieren. Das heißt, je weiter weg der Punkt ist, dieses Q muss ich mit interpolieren und dann funktioniert es. Also ist wirklich kein großes Geheimnis. Wir wissen auch, dass unsere Grafiksysteme das richtig rechnen. Wir haben aber ein Problem noch für komplexe Oberflächen. Was sind komplexe Oberflächen? Zum Beispiel eine Apfelsine. Packen Sie mal bitte ein Blatt Papier um eine Apfelsine, wickeln Sie es ein. Sie sehen sofort, ohne Falten kriege ich das nicht hin. In ein Gummituch sehr wohl, aber wie simuliere ich jetzt ein Gummituch? Ja, okay. Müssen wir uns was überlegen. Und das Typische da ist das Zwei-Schritt-Verfahren. Gut, das heißt, ich will eine Ebene, meine Bildebene, auf, sagen wir mal, eine Kugel mappen. Was ich dann mache ist, ich habe hier meine Kugel, ich kann das nicht faltenfrei machen, aber ich kann mir einen einschließenden Zwischenkörper definieren und ich nehme hier mal als Zielobjekt keine Kugel, sondern irgendwie ein geformtes Objekt, so künstlerisch geformt, von mir ausgestaltet. Dann lege ich um dieses Objekt zumindest modellartig einen Zylinder, ja, der den so gerade einschließt. Und jetzt stelle ich fest, den Zylinder, den kann ich ja einfach parametrisieren, nämlich ich kann ihn abrollen, haben Sie auch in der Mittelstufe schon gemacht, ja, habe dann zwei Koordinaten, das eine ist quasi der umlaufende Winkel von 0 bis 360 Grad und das andere Parameter ist die Höhe. Und so können Sie auf den Zylinder, also auf diese Mantelfläche, sehr einfach ein eine Textur aufbringen. Sie haben noch Probleme hier unten, aber zumindest auf dem Mantel geht das schon sehr einfach. Da können Sie jetzt hier wunderbar unsere klassische Figur aufbringen. Und wenn Sie dann hergehen, wie jetzt hier beschrieben, also das ist der erste Schritt. Sie machen diese 2D-Koordinaten. Eine nehmen Sie diesen Winkel und als zweite nehmen Sie die Höhe und dann bilden Sie das geeignet ab. Formeln stehen hier, das heißt im Grunde genommen von dem Mittelpunkt hier zur Seite berechnen Sie hier den Schnittpunkt. Okay. Und dann ist dieses Ding ja möglicherweise hier, was weiß ich, durch Dreiecke dargestellt, wie auch immer. Dann machen Sie diesen Schritt für jeden Eckpunkt und bestimmen beim Modellieren, dann wenn Sie modellieren, schon genau die UV-Koordinaten, das heißt hier diesen Winkel und diese Höhe und speichern den ab für jede Vertex. Und damit haben Sie im Grunde genommen 2 Schritte, aber diese 2 Schritte treten ja nur beim Modellieren auf. Und ja, da reicht es halt. Sie können das dann auch hergehen, können denselben Trick machen, das ist wichtig, dieses 2-Schritt-Verfahren mit einer Kugel, denn eine Kugel können Sie parametrisieren mit Theta und Phi. Also wieder 2 Winkel. 2 Winkel haben Sie jetzt hier nicht eine Höhe, sondern haben Sie hier ein Theta und hier ein Phi und können dann tatsächlich, natürlich verzerrend eine Kugel machen. Und welche Verzerrungen entstehen? Ja, das kommt ganz darauf an, wie Sie die Winkel angesetzt haben. Okay, das heißt, es kann bei dieser Kanne so aussehen, wie auf der linken Seite. Sie sagen vielleicht vergleichsweise gut. Ich sage, naja, aber ist das oben wirklich so, wie Sie es gewollt haben? Das heißt hier, da wo die Pole jeweils liegen, ist es da so, wie Sie gewollt haben? Mal korrigieren Sie das, kriegen Sie hier einen Effekt. Also Sie können nicht alles haben, das ist wie im richtigen Leben, aber Sie können es quasi mit einem mathematischen Gummituch überziehen. Die Formeln sehen Sie hier und das funktioniert und wird so gemacht. Haben Sie jetzt andere Objekte? Können Sie das auch machen? Boxmapping ist noch etwas, was sehr, sehr häufig auftritt. Zum Beispiel Fußballstadion, ja klar, da würden Sie den Rasen in eine flache Box einsperren und so dann das Mapping ausführen. Ja, wenn Sie da so ein bisschen ein wenig gewähltes haben. Das im Detail jetzt die genauen Formeln zu besprechen, ich denke mal, ist witzlos heute. Das können Sie auch dann in jedem Fachbuch finden. Ja. Das sind diese Tricks beim Modellieren für die Objekte, also für die Zusammenhänge von den XY-Koordinaten zu den UV-Koordinaten. Der große Trick, der wirklich aufwandsparende Trick, sind 2 Sachen. Erstens, ich führe es beim Modeling aus, und zwar so, dass ich mir für jede Vertex meines Objektes die Texturkoordinaten schon bestimme. Und dann interpoliere ich die Texturkoordinaten, aber nicht dumpf, sondern perspektivisch richtig, mit der Abhängigkeit von der Z-Tiefe, so wie ich es auf der einen Folie gezeigt habe. Und dann funktioniert das wunderbar. Jetzt noch das Problem, ich habe ein zu kleines Muster, mein Objekt ist viel zu groß. Also mein Objekt ist viel zu groß, ich muss irgendwie meine Textur wiederholen. Ja? Gut, wie mache ich das? Die erste Möglichkeit ist die links dargestellte. Da ist nämlich die Textur geeignet definiert worden. Und zwar so, dass sie sowohl in X-Richtung, als auch, also in U-Richtung, als auch in V-Richtung anreibbar ist, ohne dass sichtbare Effekte entstehen. Ja? Das heißt, zum Beispiel dieses Raster hier, ja, das ist dann gerade so definiert, dass dann eben nicht zwei Schwarzraster oder Weißraster jetzt nebeneinander entstehen, ja, sondern dass sich das dann abwechselt wie auf dem Schachbrettmuster. Wenn das so ist, jetzt überlegen Sie sich, Sie möchten einen Kiesstrand machen, einfach fotografieren ist nicht so trivial, denn sobald Sie dann jetzt hier Kieselsteine hier am Rand durchschneiden, ja, wird diese Kante sichtbar. Das geht nicht. Also die Funktion muss dann schon richtig definiert sein, und zwar muss die linke Seite Ihres Bildes genau hier anschließen. Müsste jetzt auch da die linke Seite genau diesen Kreis zeigen. Das ist also alles andere als trivial. Also zumindest mit Fotografien. Gut. Geht nicht immer. Was aber vergleichsweise gut funktioniert und wenig ausfällt, ist das Mirror. Das heißt, Sie laufen bis zu diesem Rand und sehen jetzt schon, wenn dieser Kieselstein jetzt hier ist, Sie machen genau diesen Mirror hier, diesen Spiegel, setzen es sofort. Bei dem Schachbrettmuster fällt es auf, weil dann zwei schwarze Felder aneinander kommen. Genau da ist das ja gemacht, genau hier an dieser Stelle ist das ausgeführt. Haben Sie jetzt aber eine unruhige Struktur, Kieselstrand, ja, fällt das nicht auf. Also das funktioniert, relativ kleine Probe, und durch den Spiegelverhalten ist Ihr visuelles System auch nicht so schnell in der Lage zu erkennen, dass es da einen Spiegel gibt. Okay? Ja, und dann gibt es noch weitere typische Methoden wie Clamp. Also wir klemmen einfach den Randwert fest auf dem Wert, den wir bei der Textur erhalten haben. Das ist immer mehr nur für Testanwendungen. Ja? Oder wir machen einen Border darum, also irgendeinen Rahmen. Ja, auch das ist möglich. Aber wie gesagt, diese beiden Funktionen würde man für fertige Bilder nie einsetzen. Das wäre Unsinn. Damit haben wir schon die Corresponder-Funktion. Aber Sie wissen, okay, wir müssen dann hier immer dann, wenn UV, je nachdem wie groß das Bild ist, wenn das meinetwegen in den Koordinaten 0 bis 255 definiert ist und wir kriegen einen UV-Wert von 300 raus, müssen wir irgendwas machen. Das kann uns beim Rendern immer passieren. Überlegen Sie sich, Sie können unter Umständen auch ganz, ganz flach auf ein Objekt draufschauen und dann passieren eben solche vielleicht unangenehmen Sachen. So, und dann die Abtastung. Als erstes müssen Sie sich Folgendes klar machen. Und das ist wichtig, dass Sie das verstanden haben. Hier ein Quadrat. Dieses Quadrat ist das Pixel. Das bilden wir ab auf ein Texel. Ja? Also auf ein Texel will ich nicht sagen, auf Texturkoordinaten. Also diese XY-Koordinaten, da ist das ein Quadrat, die bilden wir hier ab. Dann entsteht hier ein allgemeines Viereck. Okay? Wirklich ein allgemeines Viereck. Und da liegen irgendwie drin einzelne Texte. Die sind wieder brav quadratisch. Aber wenn wir unsere Pixelkoordinaten rückabbilden, dann haben wir eben diese Situation. Okay? Wichtig ist, dass Sie es jetzt glauben oder nachvollziehen, dass aus einem Pixelquadrat ein allgemeines Viereck wird. Gut. Und jetzt ist die Frage, was machen wir damit? einfachste Methode ist, wir sperren das Ganze in ein Quadrat ein. Gut. Oder in ein Rechteck ein. Warum ist zum Beispiel ein Quadrat eine geeignete Situation? Weil wir mit Quadraten Folgendes machen könnten. Das gilt jetzt für die Textur. Wir könnten die Textur so speichern. Wir haben ja für jeden Texturwert einen RGB-Wert. Das haben wir vorhin so angesetzt. Dann könnten wir diesen Rot-Grün-Blau-Wert so ablegen in einer UV-Struktur in der höchsten Auflösung so und könnten jetzt gewissermaßen eine Pyramide bilden. Diese Pyramide sehen wir hier. Das heißt, wir haben in unterster Ebene die maximale Auflösung. Haben dann auf nächster Ebene 4 Pixel jeweils zusammengefasst zu einem neuen Texel. Auf wieder nächster Ebene haben wir 16 Originalpixel zusammengefasst, 4 mal 4. Auf nochmal weiterer Ebene haben wir 64 Pixel zusammengefasst. Das heißt, wir haben, und das ist die typische Implementierungsform, wir haben mit einem Drittel mehr Speicherverbrauch das Bild aber in allen Stufen zwischen einem Pixel und n mal n Pixeln zur Verfügung. Bedingung ist nur, die Texturmatrix muss quadratisch sein, aber das erreichen wir hier vergleichsweise schnell. Das heißt, wir haben tatsächlich das gesamte Bild, wie in dieser Pyramide hier gezeigt, zur Verfügung. Und sehen Sie, der zusätzliche Speicherverbrauch ist gar nicht riesig groß. Okay? So, und jetzt steht da eben die Auswerteformel. Das ist jetzt so eine Indexfriemelei. Darum will ich Ihnen das im Grunde genommen auch ersparen. Aber Sie kriegen sofort raus, also auch diese Situation, ja, auch diese Situation, wo Sie, ja, also auf welcher Ebene Sie zugreifen müssen. Warum kriegen Sie das raus? Weil wir nämlich einen fürchterlichen Trick machen. Und der Trick steht hier. Das ist das, was sich erzeugt, dieses allgemeine Viereck. Jetzt hat mir wieder einer alle Farbkreide geklaut. Ja, wahrscheinlich hatte er sie auch mitgebracht, das heißt, er hat sie gar nicht geklaut. Das heißt, wir sperren einfach dieses Viereck in ein umgebendes Quadrat ein. Und für dieses Quadrat haben wir die passende Auflösung. Okay? Das heißt, wir haben ja abgespeichert diese Pyramide und sobald wir diesen Fehler tolerieren können, das heißt, dass wir ein Pixel im Originalbild auf einen quadratischen Texelhaufen abbilden, dann haben wir die Situation, dass wir Folgendes machen können beim Mipmapping. Wir können nämlich dann sagen, hier haben wir alle Zweierpotenzen abgelegt. Ja, also hier diese Kantenlängen sind eben 2 oder 4 oder 8 oder 16-fach und so weiter. Die haben wir abgelehnt. Wir kommen auf ein Quadrat, das liegt im Allgemeinen hier irgendwo zwischen. Und was machen wir? Wir interpolieren das Bild mit den 4 und den 8 mal 8 zusammengefassten Pixeln, interpolieren wir abhängig davon, wo wir landen. Also landen wir bei 5, Dann haben wir mehr Anteile von dem Viererbild, landen wir bei 8, bei 7 meinetwegen, haben wir mehr Anteile da. Aber wir begehen einen großen Fehler und dieser Fehler ist hier eben dargestellt. Das heißt, weil wir es immer nur quadratisch machen, haben wir einfach die Situation, dass wir große Flächenanteile einfach mit bewerten. Einfach mit in das Bild hineinnehmen, obwohl sie nicht hineingehörten. Okay? Und das ist das Problem. Hier ist das nochmal formal aufgeschrieben, was ich Ihnen versucht habe zu erklären, nämlich, dass Sie es genau abbilden auf eine bestimmte, Auflösung und dann zwischen zwei Auflösungen interpolieren. Genau das ist hier formal aufgeschrieben, ist einfach, also ist keine große Geschichte. Problem ist, die Bilder werden im Allgemeinen zu unscharf. Warum? Ganz einfach, weil sie diese ganzen Teile, die hier noch dranhängen, mit berücksichtigen müssen. So, und dann kommen eben jetzt Verbesserungen. Verbesserungen sind zum Beispiel die Summed Area Table. Da ist es jetzt nicht mehr ein Quadrat, sondern ein Rechteck, das Sie um Ihr, um das rückabgebildete Pixel legen. Also in diesem Fall jetzt eben dann zum Beispiel so. Das heißt, der Fehler reduziert sich genau um diesen Teil. Ja, das machen Sie jetzt nicht mehr falsch. Das ist eine kleine Verbesserung, aber eben auch nichts Gewaltiges, aber es wird gegebenenfalls noch angeboten. Ist insbesondere es wird ein achsenparalleles Rechteck darum gelegt und wird genutzt. Hier sind nochmal die Details dazu, wie man es berechnen kann, möchte ich jetzt nicht besprechen. Es ist interessanterweise eben so, daher kommt auch der Name, dass das Bild eben anders abgespeichert wird. Das Bild normalerweise steht hier ja ein Wert unter jedem Index. Jetzt abgespeichert wird jedes Mal gewissermaßen dieser also hier der Mittelwert dieser 4 Pixel, dann der Mittelwert dieser 9 Pixel, also 3x3, dann der Mittelwert der 16 Pixel und so weiter. So wird es abgespeichert. Ich muss natürlich dann hergehen und muss viel größere Werte zulassen, weil ich da die Summe abgespeichert habe aller Pixel. Ja? Okay, das heißt, ich habe auch einen zusätzlichen Speicheraufwand, allerdings funktioniert das, daher kommt aber der Name Summed Area Table und dann, wie es hier angedeutet wird, das wollte ich hier nur grob zeigen, kann man jedes beliebige achsenparallele Rechteck eben durch Addition, und also kann ich durch 4 Lookups und dann entsprechende Addition bestimmte Anteile machen, also zum Beispiel dieses beliebige Viereck setzt sich eben zusammen aus der rechten oberen Ecke, den abgespeicherten Wert da, minus diesem Teil, das ist im Grunde genommen da die Ecke, die hier abgespeichert ist, minus dem Teil plus diesem kleinen Teil wieder, weil ich das zweimal abgezogen habe. Also es ist ein Trick, funktioniert ganz gut, aber eben auch nur bei bestimmten Fällen. Und last not least, dann das Footprint Assembly, was übrigens in Tübingen bei Wolfgang Strasser entwickelt wurde. Da geht man wieder zurück auf Quadrate, aber man benutzt jetzt mehrere Quadrate, kleinere Quadrate, die zusammengesetzt werden, um dann den Footprint, das heißt dieses beliebige Viereck, geeignet zu approximieren. Okay. Auch dazu gibt es dann die Mathematik, wird immer alles komplizierter, steht hier. Dürfen Sie sich gerne anschauen. Was Sie sich aber merken sollten, ist das Folgende. Hier links, das Bild ist mit MIPMAP gerechnet und Ergebnis ist, aufgrund der Fehler, das heißt, sie nehmen immer für jedes Pixel viel mehr aus den Texturkoordinaten mit, als sie eigentlich wirklich gebrauchen, relativ unscharf. Wenn Sie es mit dem Footprint Assembly machen, wie hier rechts, bleibt die Schärfe besser erhalten. Aber Sie haben natürlich dann deutlich mehr Aufwand. Das muss man eben dann in Kauf nehmen. Gut. Ja, und jetzt zum letzten Schritt. Wir waren eben hergegangen und haben gesagt, eine Textur, da kleben wir direkt eine Tapete auf. Naja, wir haben aber, und das haben wir ja letztes Mal besprochen, eigentlich eine Beleuchtungsgleichung. Und die Idee wäre, alle Parameter, die hier drin stehen, also alle lichttechnischen Parameter, das von A-Glob bis M-Ambient, also das sind ja alles Materialparameter. Alle Materialparameter ließen sich ja durch eine Textur variieren. Ja? Man könnte sagen, M-Ambient ist also der R-Wert in meiner Textur. Der emittierte Wert ist der B-Wert, der da drin steht. Und so weiter und so weiter. So, wir müssen uns nur klar machen, welche Wirkungen das hat. Und das ist eigentlich in der folgenden Aufstellung dann mal gemacht. Also hier nochmal, das gesamte Licht nach dieser Blin-Function-Beschreibungsform setzt sich zusammen aus dem ambienten Licht mit dem Parameter Material-Ambient, dem emittierten Licht, dann der Summe über alle Lichtquellen bezüglich des ambienten Anteils wieder und dann dem diffusen Anteil und den spiegeldiffusen Anteil. Gut, gehen wir mal her. Wir haben einen RGB-Wert aus unserer Textur in irgendeiner Form ermittelt. Wir haben es ja gesehen, was man da alles so machen kann. Und wenn wir das machen, haben wir als Ergebnis einen RGB-Wert. Wir können natürlich diesen RGB-Wert einfach direkt anzeigen. Ja, das würde man sagen, entspricht einem Replace. Das heißt, vielleicht haben wir in der Beleuchtungsrechnung einen Zylinder. Und einer Zylinder, wenn hier die Lichtquelle ist, würde ja hier, naja, eigentlich muss ich es umgekehrt machen, in der Mitte immer heller und am Rand immer dunkler, wenn hier so die Lichtquelle wäre. Und diese Schattierung, die einfach durch die Position der Lichtquelle entsteht, würde damit verloren gehen. Wenn ich jetzt einfach hier den ausgelesenen RGB-Wert ersetze, dieses Replace mache. Gut, kann also mal gewünscht sein, ist aber, erhält nicht die errechnete Schattierung. Sehr viel besser ist es da schon, die a posteriori Skalierung des Farbwertes zu machen. Das heißt, ich modelliere den Farbwert, ich berechne erstmal den Farbwert gemäß der Schattierung und modelliere den dann mit meiner Textur. Machen gleich eine kleine Pause. Ja? Das heißt, ich mache hier so eine komponentenweise Multiplikation. Hier ist das Interessante. Jetzt stellen Sie sich vor, der Zylinder ist weiß gewählt. Das heißt, weiß wäre ja RGB gleich 111. Oder 255. Und jetzt berechnen Sie hier den Schattierungswert. Der ist am Rand ja ganz 0. Also der wäre jetzt, wenn ich diesen Zylinder jetzt schattiere, wäre der hier in der Mitte ganz hell und hier am Rand immer dunkler werdend. Und wenn ich das multipliziere, komponentenweise multipliziere, das sei wieder dieser Operator, diese komponentenweise Multiplikation, dann bilde ich quasi hier die Textur drauf ab. Und zwar so, dass die Textur hier am Rand eben auch dunkler wird und hier heller wird. Das ist also das, was wir meistens wollen. Okay? Das wäre dieses Modellieren. Dazu ist es aber nötig, dass wir unsere Objekte, die Objektfarbe, nochmal, wodurch ist die Objektfarbe definiert? Durch welchen Parameter? Das sollten Sie schon wissen. Wenn wir da nochmal hinschauen, welcher Parameter definiert die Objektfarbe? Welcher Materialparameter? Es kann nur ein, naja, ist hier nicht mit Materialparameter beschrieben. Es ist die diffuse Reflexion. Die diffuse Reflexion bestimmt die Objektfarbe. Das müssen Sie natürlich dann wissen. So, okay. Das wäre das. Das nächste wäre Modulation der Flächenfarbe. Ja, das heißt, Sie können natürlich genau diesen M-Diffus modulieren, der die Objektfarbe ja bestimmt. Oder Sie können auch M-Ambient modellieren, alles das geht. Sie können auch hergehen, den spiegelnd diffusen Anteil zu modulieren, das heißt, die Highlights unruhig zu machen, wenn Sie wollen. Das ist jetzt interessant im Zusammenhang mit dem Reflection Mapping, einem speziellen Teil, den wir gleich noch besprechen werden. Und Sie können last not least, also das sind die häufigsten Sachen, eben auch die Textur noch, die wir jetzt gar nicht im Detail besprochen haben, also den Alpha-Wert modellieren. Und auch das wird sehr, sehr häufig genutzt. Was Sie damit erreichen, sind, was weiß ich, so ein bisschen verschmutzte Fensterscheiben können Sie da wunderbar mit modellieren. Und damit ist bei Weitem nicht Ende. Wir werden noch ein paar Spezialsachen besprechen, jetzt gleich nach der Pause. Nämlich, Sie können auch diese beiden Texturkoordinaten, diese beiden Werte oder zwei dieser drei Werte, schlicht und einfach dazu benutzen, um die Normale der Oberfläche zu verändern. Sie können einfach sagen, der eine Wert verändert die Normale in die Richtung, der andere Wert verändert die Normale in die Richtung und Sie erreichen dann eben, dass die Normale, die Oberflächennormale entweder so aussieht, weil Sie ja wissen, sobald Sie diese veränderte Normale in die Beleuchtungsgleichung einsetzen, kriegen Sie andere Werte und damit kriegen Sie bestimmte Wirkungen. Schauen wir uns gleich an, was damit passiert. Und im Allgemeinen können Sie jeden Lichtquellen, also Sie können auch Lichtquellenparameter damit modellieren, auch das ist möglich. Also sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und last not least können Sie auch sagen, einer dieser Felder, also RGB, ist vielleicht so etwas. Ich habe angenommen eine ebene Oberfläche und das möge jetzt den Höhenwert beschreiben. Also der Rotwert möge eine Höhe beschreiben und wenn das dann mal so aussieht, dann habe ich eben hier vielleicht dann so eine Funktion, also irgendwie eine Höhenfunktion auf meinem Objekt. Und auch das würde sich in der Beleuchtungsrechnung dann ja auswirken. Gut. An dieser Stelle würde ich jetzt mal sagen, machen wir eine kleine Pause, also bis genau 1 Uhr. Und dann haben wir noch einen kleinen Teil, das ist gar nicht mehr viel, den machen wir dann nach der Pause. Okay, vielen Dank.